Deutschlandfunk. Der Tag.
Knapp 4 Wochen sind wir jetzt schon im Lockdown und ohne Frage, die Social Distancing-Maßnahmen wirken.
Die Infektionszahlen sind deutlich gesunken, vor allem auch die relativen Steigerungen von Tag zu Tag. Der Ausbruch ist Stand heute wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden.
Die Reproduktionszahl, die wir errechnen, liegt aktuell im Durchschnitt in Deutschland bei 0,7. Das heißt, dass inzwischen im Durchschnitt momentan nicht mehr jede Person eine andere Person ansteckt.
Jens Spahn und Lothar Wieler, der RKI-Chef, sind zufrieden. Die Zahl der aktiven Fälle gehen zurück. Die Kliniken sind weit entfernt von dem befürchteten Infarkt. Was aber trotzdem bleibt, das sind die rigorosen Maßnahmen. Normalität liegt trotz ein paar angekündigter Lockerungen noch in weiter Ferne. Muss das noch sein? Ist das wirklich alternativlos? Wo stehen wir bei der Bekämpfung? Darüber reden wir gleich. Und wir schauen auf ein Unglück, das weit vor der Corona-Krise passierte, aber deren Aufarbeitung wegen der Pandemie jetzt ein Ende finden könnte. Die Love Parade-Katastrophe von Duisburg im Juli 2010. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 17.04.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Volkert Wildermuth, unser Wissenschaftskollege, der die Corona-Pandemie für uns von Tag 1 uncovert, ist jetzt wieder in der Leitung. Hallo Volker.
Hallo.
Volker, zuerst hat Kanzlerin Angela Merkel gesagt, zu Beginn des Lockdowns, es kommt auf die Verdopplungszeit an. Verdopplungszeit ist die Zeit, in der sich bei einem exponentiellen Wachstum die Fallzahlen insgesamt verdoppeln. Also das müsste dann mindestens ein Zeitraum von 10 Tagen sein. Daraus wurden dann schnell 14 Tage während des Lockdowns. Mittlerweile haben wir da eine Zeit erreicht von weit über 20 Tagen. Die Zahl spielt gar keine Rolle mehr. Jetzt ist auf einmal der entscheidende Wert der Reproduktionswert oder auch R0, also die Zahl der Menschen, die ein Infizierter ansteckt, dass der unter 1 fallen muss, weil das würde dann bedeuten, die Ausbreitung des Virus geht zurück. So, und jetzt ist dieser Wert laut RKI-Präsident Wieler bei 0,7. Läuft doch eigentlich alles nach Wunsch, oder?
Ja, läuft alles nach Wunsch. Und dass jetzt immer verschiedene Werte genutzt werden, dafür gibt es einfach einen mathematischen Grund. Diese Verdopplungszeit, die benutzt man, um wirklich ein explosives Ausbruchsgeschehen zu beschreiben. Da ist das richtig. Und als dann die Maßnahmen gegriffen haben, die Schulschließung und so weiter, dann hat sich die Kurve ja schon abgeflacht. Und dann macht es irgendwann nicht mehr Sinn, diese Verdopplungszeiten zu nehmen, weil die einfach dann ins Unendliche gehen, sondern dann ist es sinnvoller, auf diese Zahl, diese Reproduktionszahl des Virus zu gucken. Und da ist es wirklich gut, dass die unter 1 ist, denn das zeigt, es geht langsam zurück, dieser Ausbruch. Die Betonung ist auf langsam, denn diese ganzen Zahlen, diese Reproduktionszahl, auch die Verdopplungszahl, die beschreiben ja die Entwicklung der Kurve. Sie sagen aber nichts über die Höhe der Kurve aus. Und die ist eben nach wie vor ziemlich dramatisch. Also wir haben in Deutschland jetzt gestern 2.866 Neuerkrankungen gehabt. Wir haben etwa 70.000 aktive Fälle. Das sind also Leute, die die Infektion im Moment durchmachen. Das ist also eine ganze Menge. Es ist wirklich gut, dass die Krankenhäuser bei uns nicht überlasten. Aber 70.000 aktive Fälle, das zeigt eben auch, die Sache ist noch längst nicht ausgestanden, auch wenn nach und nach jetzt das alles weniger wird.
Okay, die Zahl der Fälle, sie nimmt langsam ab. Das heißt, die Maßnahmen haben gewirkt. Ist ja eigentlich auch kein Wunder, wenn man mal ehrlich ist, weil das war ja die Schrotflinte. Oder die Bazooka, hat irgendwann mal Scholz gesagt, zumindest was das Finanzielle angeht.
Die Bazooka, würde ich sagen, ja.
Ja, also es war wirklich viel hilft für alle Maßnahmen. Von diesen vielen Maßnahmen können wir sagen, werden einige gut gewirkt haben, andere möglicherweise auch nicht. Macht es dann nicht Sinn, jetzt mal anzufangen, weil die Zahlen ja eigentlich ganz gut aussehen, das Ganze etwas beherzter zurückzufahren, weil ja auch, das wissen wir alle, die wirtschaftlichen und die sozialen Verwerfungen wirklich richtig groß sind?
Ja, das ist eben so eine Sache. Alle haben Angst davor, dass wenn man das zu weit zurückfährt, dass da eine zweite Welle gibt, die dann man ja erst ein bisschen verspätet wahrnimmt, weil es dauert ja immer nach der Infektion ein paar Tage, bis dann wirklich Testergebnisse vorliegen und dass dann wieder so ein unkontrolliertes Geschehen ist. Das will niemand. Deshalb dieses vorsichtige Herantasten, ein bisschen lockern, mal sehen, was passiert. Das scheint mir auch ein ganz vernünftiger Umgang mit dieser Krise, da auch keiner so genau weiß, welche der vielen Maßnahmen haben eigentlich wirklich den größten Effekt gezielt. Mhm. Klar ist, die Schulschließungen haben was bewirkt und die Schließung von großen Veranstaltungen. Denn da hat man schon nach 2 Wochen gesehen, da gehen die Zahlen, werden ein bisschen besser, die Kurven werden flacher. Dann gab es diese zweite Welle mit Ausgangsbeschränkungen, mit Ladenschließungen und so weiter. Das hat zusätzlich was gebracht, aber die Details kann man wirklich nicht auseinanderfingern, sondern man muss gucken bei den Lockerungen, was passiert in, sagen wir mal, 2 Wochen. Dann kann man verlässlich sagen, okay, es ist nichts schlimmer geworden. Ich war heute auf dem Wochenmarkt bei uns, war ich letzte Woche auf. Letzte Woche war kaum jemand draußen. Heute, das Wetter war ungefähr genauso gut, also daran lag es nicht. Heute war der Wochenmarkt voll. Die Leute haben sich bemüht, Abstand zu halten, aber dann war halt doch die eine Gurke besonders attraktiv und man drängelt sich dazwischen durch. Also ich habe schon den Eindruck, dass da mit diesen Verkündung der ersten Lockerung auch so eine gewisse Lockerheit im Umgang mit dieser Infektionsgeschehen dann doch dazugekommen ist. Und das kann eben dann auch problematisch werden.
Also deswegen erklärst du dir auch die, oder so kann man sich dann auch eben die große Zurückhaltung jetzt eben bei Bund und Ländern erklären, dass sie ja wirklich sehr vorsichtig sind, was die Zurückfahren der Maßnahmen angeht.
Genau, keiner will eine zweite Welle, die sollten wir alle nicht wollen und da ist eben Vorsicht die Mutter der Porzellankiste.
Wie sehr sind wir denn immer noch im Blindflug?
Naja, wir sind nicht wirklich im Blindflug. Also es wird jetzt wirklich viel getestet in Deutschland. Das heißt, wenn sich irgendwas dramatisch in die falsche Richtung bewegen sollte, dann werden wir das innerhalb einer Woche wissen. Das heißt, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Umgekehrt zu sagen, wir machen diese Maßnahme und dann können wir genau vorhersagen, dann wird dieses und jenes passieren. Das geht einfach nicht. Dafür liegen zu wenig Daten vor. Es gibt jetzt ja die ersten Untersuchungen, wo wirklich geguckt wird, flächendeckend, repräsentativ, welche Leute haben sich wie wo angesteckt, was sind die relevanten Infektionswege. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis diese Daten wirklich vorliegen und eben nicht nur für einen kleinen einzelnes Ausbruch geschehen in Heinsberg, sondern auch wirklich repräsentativ für Deutschland. Und wenn diese Daten dann da sind, dann kann man auch mit mehr Vertrauen sagen, okay, vielleicht ist der Supermarkt jetzt nicht das Wichtigste, was Übertragung betrifft, können wir da ein bisschen lockerer sein. Oder umgekehrt, es stellt sich raus, gerade wenn sich die Leute am Süßigkeitenregal oder am Weinregal drängeln, dass das eben doch ein Problem ist. Ich weiß es nicht, da müssen wir wirklich auf die Daten warten. Und von daher ist es im Moment so ein Tasten. Man probiert aus und man muss dann wachsam sein, wie sind die Reaktionen. Aber das ist am Anfang von einer Epidemie einfach so. Die Daten sind da nicht vollständig da. Man wird einfach abwarten müssen und mit dieser Unsicherheit leben müssen. So ist das.
Sind wir da nicht ein bisschen spät dran mit der Erhebung dieser Daten? Diese Kritik gab es ja, dass man das alles schon hätte früher machen können. Oder ist das einfach nur die typische Ungeduld von Menschen, die so eine Situation einfach noch nie erlebt haben, dass jetzt einfach nur warten
angesagt ist? Es ist leicht gesagt, die Daten vorzulegen. Es ist wirklich schwer, das auch wirklich zu tun. Denn das sind jetzt Sachen, wo man nicht nur, sagen wir mal, Blutproben testen muss, sondern muss man wirklich zu den Leuten hingehen und fragen, was habt ihr eigentlich gemacht? Mit wem hattet ihr Kontakt? Das sind aufwendige Untersuchungen. Da muss man erstmal die Leute zusammenkriegen, die diese Befragung durchführen. Dann muss man die Testkapazitäten zusammenbringen. Dann muss man auch die Analyse, braucht auch eine gewisse Zeit. Das lässt sich einfach nicht so übers Knie brechen. Und am Anfang von so einer Epidemie gleich zu sagen, wir machen jetzt eine bundesweit repräsentative Studie, da hätten doch alle gesagt, was soll das jetzt? Das ist doch überhaupt kein Drama. Mhm. Also es ist einfach so, in der Epidemie verändert sich die Situation von Tag zu Tag am Anfang, von Woche zu Woche dann später. Und das heißt, man muss dann eben reagieren und dann braucht es auch die Zeit, diese Studien aufzulegen. Am Anfang war erstmal die Frage, wie werden denn überhaupt die Intensivbetten bei uns ausgenutzt? Reicht das? Müssen wir da Platz schaffen? Also da standen noch andere Fragen im Fokus. Jetzt mit ein bisschen Abstand kann man eben auch diese bevölkerungsweiten Übertragungswege angehen.
Okay, jetzt haben wir nicht nur vom Bundesgesundheitsminister gehört, aber auch von ihm, dass solange es keinen Impfstoff gibt, wird es keine Rückkehr zur der Normalität, die wir vor dem Ausbruch der Pandemie kannten und völlig normal fanden. Das heißt, es wird eine neue, wie auch immer geartete Normalität geben. Wie wird die aussehen?
Gute Frage. Das hängt eben davon ab, wie sich die Zahlen in den nächsten Wochen entwickeln. Und das wiederum hängt davon ab, wie sich jeder von uns wirklich verhält. Also ich denke, dass mit den Lockerungen, das wird gut laufen, wenn wir die Grundregeln beachten. Und die heißen häufiges Händewaschen. Die heißen in der Zwischenzeit auch Maske tragen. Also es wird viele Unternehmen sagen ja, bei uns könnt ihr wieder anfangen zu arbeiten, aber tragt doch bitte Maske. Das wird aber keineswegs überall auch umgesetzt. Dann diese 1,5 Meter Abstand einhalten. Das hat sich jetzt so schön eingespielt. Also wenn ich bei mir die Straße lang gehe, vor unserem Supermarkt, da ist die Schlange wirklich schön gestaffelt. Aber wie gesagt, auf dem Wochenmarkt, da war dann doch eher Durcheinander und da war das mit dem Abstand nicht so klar. Und da haben auch einige ganz offenbar das für nicht mehr so wichtig gehalten. Also wie sich das am Ende ausspielt, das hängt ganz viel davon ab, wie wir alle uns verhalten. Und da geht es dann eben nicht nur um diese offiziell verordneten Dinge, sondern wirklich eine Veränderung im Alltagsverhalten. Und das heißt auch, dass man sich überlegen muss, wie oft wird jetzt wirklich das ganz enge Familienfest laufen. Also ich finde es schon wichtig, dass man jetzt dann in absehbarer Zukunft wieder irgendeinen engeren Kontakt mit seinen Großeltern aufnehmen kann. Mhm. Aber ob man dann wirklich das mit Küsschen, Küsschen und dicken Umarmen macht oder ob man sich vielleicht doch lieber an einen Tisch zusammensetzt und die Großeltern auf der einen Seite und die Kinder und Enkel auf der anderen Seite, das sind Fragen, die sich dann eben stellen und die beeinflussen werden, wie sich das ganze Geschehen entwickelt.
Mhm. Ziel, das haben wir jetzt auch von vielen Politikern gehört, ist ja im Prinzip so eine Situation wieder zu erschaffen wie in Südkorea, wo eben nur durch massives Testen und dann Zurückverfolgung, das sogenannte Tracing jedes einzelnen Falles, die Kontrolle über das Geschehen beibehalten wird. Wann sind wir überhaupt da angekommen? Können wir da überhaupt hinkommen?
Doch, das ist ja das Ziel. Dahin müssen wir zurückkommen. Das ist der Sinn dieser ganzen Maßnahmen. Also das hängt, jetzt kann man schlecht sagen, das sind jetzt genau so und so viele Infizierte jeden Tag neu. Das hängt ja so ein bisschen auch von der Kapazität der Gesundheitsämter ab. Und da finde ich sehr gut, dass die Bundesregierung und die Bundesländer beschlossen haben, hier die Gesundheitsämter zu stärken. Also von Behörden, die im Moment nicht so ausgelastet sind, Mitarbeiter dahinzustellen und das wirklich umzusetzen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also da ist ein Infizierter, und dann muss man zu dem hingehen und muss mit dem sprechen. Wo waren Sie die letzten 14 Tage? Da muss man die richtigen Fragen stellen, um das überhaupt mal rauszukriegen. Dann erinnert er sich, okay, ich hatte diesen und jenen engeren Kontakt. Da muss man die wieder aufspüren, muss man die befragen. Muss man die auch erstmal unter Quarantäne stellen und sagen, ihr dürft jetzt nicht raus. Und das müssen sie dann auch akzeptieren. Also das ist eine aufwendige Sache. Wir bauen da im Moment unsere Kapazitäten auf. Aber ich habe den Eindruck, 2800 neue Fälle pro Tag scheint mir noch ein bisschen viel zu sein, um wirklich wieder diese Kontaktnachverfolgung sorgfältig und vernünftig zeitnah umsetzen zu können. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Wenn die Gesundheitsämter da zu mehr in der Lage sind, umso besser, dann können wir schneller zurückfahren.
Aber die Fallzahlen, die müssen eben noch ein bisschen runtergehen. Jetzt gibt es erste Meldung, die ich gerade gesehen habe. Es gibt ja nicht nur Impfstoffe, die entwickelt werden, sondern es laufen auch eine Reihe Tests von Medikamenten. Wir beide haben schon mal drüber gesprochen, über das Medikament Remdesivir, das ursprünglich zur Ebola-Behandlung entwickelt wurde, da aber nicht so erfolgreich war und deswegen nicht groß eingesetzt wurde. Und jetzt aber möglicherweise Heilung oder Linderung verspricht bei schwerkranken Covid-19-Patienten. Wenn sich das bestätigen sollte, wäre das möglicherweise ein Weg zur Abkürzung?
Ja, also erstmal, wenn sich das bestätigen sollte. Das ist jetzt wirklich ein Krankenhaus in Chicago. Die haben offenbar in einem internen Memo über ihre ersten Erfahrungen berichtet und das ist dann öffentlich geworden. Die hatten 125 Menschen, die durchaus schwer erkrankt waren an Covid-19, mit diesen Remdesivir behandelt und die allermeisten von denen konnten in der Zwischenzeit das Krankenhaus verlassen. Also das klingt erstmal gut und über solche positiven Nachrichten sind wir alle froh, aber das ist eben nicht die ganze Studie und ich weiß auch nicht, wie die Kontrollgruppe da ausgesehen hat. Von daher kann man nicht sagen, läuft das in Chicago sowieso besonders gut und sind vielleicht auch die anderen, die nicht behandelt wurden, gut wieder rausgekommen? Keine Ahnung. Gilead, das ist der Hersteller, hat gesagt, wir wollen erst, dass alle Daten vorliegen. Und das finde ich sehr vernünftig. Das wird Ende des Monats oder Anfang Mai dann sein, dann sehen wir da wirklich klarer. Es ist auch so, es gibt nicht nur diese eine Studie, die Weltgesundheitsorganisation hat ja zu dem Solidarity Trial aufgerufen. Das ist sozusagen ein Schirm, der ganz viele Studien zusammenfasst zu diesen Medikamenten, Remdesivir ist eines davon und die werden nach gleichen Kriterien gemacht, sodass man wirklich die Daten dann auch zusammenfassen kann und dann wirklich harte Aussagen hat. Remdesivir, wenn das hilft, super, ist ganz toll. Dann ist natürlich die Frage, wie viel kann Gilead da eigentlich herstellen und wie schnell? Also das ist ja das eine, man hat ein Medikament und das wirkt. Das andere ist, wie kriegt man das jetzt wirklich zu den Patienten? Und da geht es ja nicht nur um uns, sondern da geht es um die USA. Die haben im Moment eine ziemlich dramatische Lage. Gilead sitzt in den USA, also beschlagnahmt hat Trump das einfach alles. Es ist wirklich so, ein Medikament identifiziert zu haben, ist das eine, es zur Verfügung zu stellen, ist noch was anderes. Also da sehe ich im Moment noch nicht, dass das wirklich sozusagen ein Wundermittel ist, das dann sagt, okay, die Covid-19-Erkrankung ist gar nicht mehr schlimm, wir haben ja Remdesivir, so wird das sicher nicht laufen.
Okay, also hilft alles nichts, wir müssen noch ein paar Monate wahrscheinlich dadurch. Volkert, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, kein Problem, vielen Dank.
Es fing an als Riesen-Techno-Party und endete in einer Katastrophe. Die Love Parade am 24. Juli 2010 in Duisburg. 21 Menschen starben damals im Massengedränge des viel zu engen Eingangsbereichs. Ein verheerender Planungsfehler, doch zur Rechenschaft gezogen, ist bis heute niemand. Und es sieht danach aus, dass das auch so bleibt. Denn der Strafprozess gegen die mutmaßlich Verantwortlichen steht offenbar kurz vor der Einstellung. Wegen der Corona-Pandemie sei der Zeitplan nämlich nicht mehr einzuhalten. Einem entsprechenden Vorschlag des Gerichts hat die Staatsanwaltschaft heute zugestimmt.
Irgendwo war es schon klar. Ja, jetzt kam nur der Coronavirus noch dazwischen. Eigentlich stand die Aufarbeitung ja nie unter einem guten Stern,
sagt Gabi Müller, die damals ihren Sohn verloren hat.
Das hat für mich nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun. Also ich bin wirklich total erschüttert und ich weiß es nicht. Es tut unheimlich weh, aber es war ja irgendwo so zu erwarten.
Ja, die Trauer, der Frust und die Wut sitzen tief bei den Angehörigen Menschen wie Gabi Müller. Mein Kollege Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent in Düsseldorf, hat mit ihr gesprochen. Er verfolgt die Aufarbeitung seit Jahren und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Moritz.
Hallo.
Fangen wir direkt mal von vorne an. Wer sitzt denn da überhaupt auf der Anklagebank?
Ja, ich glaube, du hast es ja eingangs schon beschrieben, noch auf der Anklagebank, muss man sagen, denn es sind letztendlich nur noch drei Personen, alles ehemalige Mitarbeiter oder Mitarbeiter der Firma Lopavent, das ist ja diese Veranstaltungsfirma und es ist auch nicht der Veranstalter selber, das Gesicht dieser damaligen Firma, Rainer Schaller, sondern es sind wirklich einfach drei Mitarbeiter, die da jetzt noch übrig geblieben sind, denn der Prozess, der läuft ja auch erst noch nicht so lange, also knapp oder gut zwei Jahre, muss man sagen. Und im Februar vergangenen Jahres, also gut vor einem Jahr, da wurden schon ein Teile dieses Prozesses eben eingestellt gegen sieben weitere Mitangeklagte ohne Auflagen damals. Die haben dem damals zugestimmt. Das waren Mitarbeiter der Stadt Duisburg, aber eben auch Mitarbeiter der Lopavent. Und die drei, die jetzt da noch verblieben sind, gegen die hätte das Gericht damals, hatte es vorgeschlagen, auch die Sachen gegen Auflage einzustellen, diese Anklage. Doch die haben dem nicht zugestimmt und deswegen ging das für die drei noch weiter. Dieser ja, Mammutprozess, 183 Tage haben wir da in dieser Messe Düsseldorf, die ja extra dafür angemietet werden musste. Aber vielleicht, wenn sie jetzt zustimmt, das ist eine weitere Voraussetzung für eben diesen Vorschlag des Gerichtes, dann könnte eben dieser Prozess jetzt ein Ende finden und zwar ohne Urteil.
Woran liegt das? Warum ist das so schwer für dieses Versagen, das ja irgendwo stattgefunden haben muss, Schuldige zu finden?
Naja, das ist, es gibt ganz viele Menschen, die reden von der ja, Katastrophe nach der Katastrophe. Also wir hatten eben diesen 24. Juli 2010, bei dem eben ja 21 Menschen gestorben sind, 650 oder noch mehr wurden damals schwer verletzt, leicht verletzt, ganz viele Verletzte gab es. Das war ja sozusagen eine der größten Katastrophen in der Geschichte dieses Landes, Nordrhein-Westfalen, aber ja, vielleicht auch in der Geschichte der Bundesrepublik. Und dann begann nicht, wie man sieht, die Aufarbeitung. Und das war eben für viele die Katastrophe nach der Katastrophe. Das zieht sich so ein Stück weit wie ein roter Faden durch diese Aufarbeitung. Insofern wäre dieses Ende jetzt sehr, sehr bitter. aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch passend für das Ganze. Warum ist das so schwer? Es ist einfach ja, sehr komplex, multikausal würde man wahrscheinlich sagen. Und für einen Strafprozess oder für eine Verurteilung am Ende ist es natürlich wichtig, dass man ganz genau die Schuld nachweisen kann, der oder demjenigen dieser Person, dass sie da für diese Ereignisse letztendlich verantwortlich sind. Und angesichts der Masse von Menschen, angesichts der verschiedensten beteiligten Personen, Organisationen, angesichts der ja, Komplexität dieses alten Bahnhofsgeländes da in Duisburg, war das nicht möglich. Dennoch, Staatsanwaltschaft hat ja heute auch gesagt, dass sie findet, dass die Ursachen der Katastrophe mittlerweile ermittelt worden seien. Also die Besucherströme seien fehlerhaft gesteuert worden, es gab mangelnde Kommunikation etc. Das sehen sie als erwiesen. Dennoch wird es einfach nicht möglich sein, im Zuge der noch knapp verbleibenden Zeit, wir reden bis Juli diesen Jahres, also das sind nur noch ein paar Monate oder Wochen, wäre das nicht möglich. Insofern stimmen Sie jetzt schweren Herzens, wie Sie selber sagen, ja auch zu.
Knapp verbleibende Zeit, weil dann wären 10 Jahre vergangen seit der Katastrophe. Und
dann tritt die absolute Verjährung ein für die Vorwürfe, die da eben noch im Raum stehen, eben fahrlässige Tötung und ja auch fahrlässige Körperverletzung.
Was mich ja wundert und was viele auch so gewundert hat, du hast es angedeutet, ist, das ist 10 Jahre her, aber die Aufarbeitung ist eigentlich relativ spät erst in die Gänge gekommen. Auch die Gerichtsverhandlung.
Die gerichtliche Aufarbeitung meinst du, also der Strafprozess, ja, der ist erst im Dezember 2017 eröffnet worden. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, den ich gerade eben meinte mit der Katastrophe, nach der Katastrophe. Also wenn man sich das mal anschaut oder wenn man auch mit vielen Angehörigen oder auch Betroffenen selbst, die ja dabei waren, spricht mit diesen Gruppen. Und das tue ich seit Jahren jetzt auf den Jahrestagen, die dann immer kommen, wo es da ja dann immer auch Gedenken gibt an der Unfallstelle selbst und auch sonst. Für die ist das natürlich auch mehr als nur eine Achterbahnfahrt. Denn damals hat zum Beispiel der Oberbürgermeister, wenn ich da mal beginne, bei der Stadt Duisburg, Adolf Sauerland von der CDU, der hat eine Verantwortung einfach abgelehnt. Der wurde dann später, das ist auch fast ein beispielloser Vorgang, von seiner eigenen Bevölkerung abgewählt. Er hat gesagt, er hatte sozusagen mehr oder weniger nichts damit zu tun. Auch Rainer Schaller oder auch andere Entscheidungsträger, gegen die ist dann irgendwann die Verjährungsfrist verstrichen, sodass nicht mehr gegen sie ermittelt wurde. Die Polizei selbst, also die auch damals dabei war, wo viele auch sagen, da sind Fehler gemacht worden, die war auch relativ schnell draußen aus der sozusagen Verantwortung. Und dann gab es einen Ermittler oder es wurde lange, lange ermittelt und irgendwann entschieden, man wolle das Verfahren gar nicht eröffnen. Und da hat dann eine der Betroffenen, Gabi Müller, ihr Sohn Christian ist damals ums Leben gekommen, hat dann eine Petition im Internet gestartet, da haben Hunderttausende unterschrieben. Und auch das Oberlandesgericht Düsseldorf hat dann irgendwann die Eröffnung sozusagen angeordnet oder der Stadt gegeben. Und dann wurde eben erst im Dezember 2017 dieser Strafprozess eröffnet in der Messe Düsseldorf. Ich sagte es, da mussten dann ja die ganzen Vorkehrungen getroffen werden angesichts der vielen Betroffenen und Beteiligten in diesem Verfahren. Naja, und da hat man dann eben auch 183 Tage zusammengesessen oder Verhandlungstage gab es bisher. Aber dass dann in dieser Zeit, in dieser knappen Zeit, 3 Jahre waren es ja dann nur noch knapp oder 2,5, zum Ende zu führen, das war eigentlich von Anfang an klar, dass das sehr, sehr schwer werden würde, beziehungsweise kaum gelingen konnte.
Wie groß ist jetzt die Blamage? Ist es überhaupt eine Blamage? Würdest du so weit gehen und von einer Blamage für das deutsche Justizwesen sprechen, dass es nicht schafft, einen Prozess, der auch internationales Interesse hervorruft, sind ja auch viele...
Weil es ja auch internationale Opfer gab.
Genau, du sagst also, es. Und jetzt das sonst so vorbildhafte deutsche, vermeintlich vorbildhafte deutsche Justizwesen schafft es nicht, das zu Ende zu bringen.
Ja, es ist unter den Angehörigen, ist auch ein spanischer Anwalt beispielsweise, der schüttelt auch den Kopf. Es gibt Angehörige aus den Niederlanden, aus China, aus ganz verschiedenen Ländern. Und natürlich sagen die oder stehen die da und schütteln den Kopf und sagen, wie kann das sein? Also auch nicht erst jetzt heute seit den vergangenen Wochen, wo eben dieser neue Vorschlag jetzt gekommen ist und wo jetzt heute die Nachricht der Staatsanwaltschaft kam, dass sie sagt, ja, sie würde da mitmachen, sondern auch vorher schon, die einfach kopfschütteln vor dem deutschen Justizsystem standen. Auf der anderen Seite, ja, wenn man auch mit Anwälten spricht, wenn man mit Beteiligten spricht, ich hatte das ja gerade schon mal so ein bisschen skizziert, ist es natürlich unglaublich schwer und unglaublich komplex und ich kenne das ja auch von anderen Verfahren in Köln beispielsweise, als das Stadtarchiv einstürzte und es danach auch einen Prozess kam, der auch beinahe in die Verjährung sozusagen gelaufen wäre, da hat man es am Ende dann doch noch sozusagen geschafft, diesen Prozess zu Ende zu bringen. Aber auch da ist es eine Situation, wo die Ermittlungen unglaublich schwierig waren, wo Gutachten abgewartet werden müssen, wo Beteiligte gehört werden müssen. Und so ein Strafprozess, das ist natürlich, der greift am Ende, eine Verurteilung, das ist ja mit das Höchste, was wir haben in unserem System, die greift dann ein in das Leben einzelner Menschen. Und da muss das natürlich schon ganz hart bewiesen werden. Und das ist bei solchen komplexen Geschichten meist schwierig.
Mhm. Gut, dann gibt es aber immer noch eine politische Dimension. Die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat schnell Aufklärung versprochen. Sehr emotional war das. Ihr Sohn war, glaube ich, auch auf der Love Parade, wenn ich mich recht entsinne.
Genau.
Aber de facto, habe ich jetzt neulich gelesen, das hat mich sehr verwundert, hat es in den 10 Jahren keinen einzigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegeben. War das Interesse an Aufklärung doch nicht so groß?
Tja, das ist schwer zu sagen. Es gab ja damals die Wortmeldung und es gab auch Hannelore Kraft, die das, wie ich finde, an vielen Stellen auch gut moderiert hat, auch die Rolle der Landesmutter dort gefunden hat. Das Ganze muss man sich ja auch sehr dynamisch vorstellen. Ich habe gerade die einzelnen Gruppen genannt, ne? Die Gruppe der Angehörigen, die Gruppe der Betroffenen. Da gibt es ganz viele Facetten in diesen Jahren danach. Beispielsweise waren diese beiden Gruppen, konnten selten zusammen gedenken, weil sie sich sozusagen auch, naja, ich will nicht sagen feindlich gegenüberstanden, aber die Betroffenen sagten, sie sind Opfer. Und die Angehörigen, da gab es Personen, die sagten, ihr wart vielleicht diejenigen, die mein Kind totgetrampelt habt. Ja, also das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Plus die Erinnerung, die dann auch noch dazu kommt, die dynamisch ist, die sich auch über die Jahre teilweise auch verändert hat. Zumal viele Personen davon ja auch bleibende Schäden davon getragen haben. Teilweise nicht mehr allein sein können oder nicht mehr durch Tunnel gehen können etc. Das kann man sich ja sicherlich bildlich vorstellen. Die Betroffenen fühlten sich auch teilweise Vorwürfen ausgesetzt, obwohl es vielleicht gar nicht gab, dass sie sozusagen schuld seien, weil sie überlebt hätten, während die Angehörigen sozusagen, die Opfer der Angehörigen nicht überlebt haben. Ne? Also das ist ganz, ganz schwierig. Und Hannelore Kraft hat anfangs, du hast es gesagt, da, wie ich fand, gute Worte, tröstende Worte gefunden. Aber auch ihre Rolle wurde dann immer kritischer teilweise gesehen, zumindest von Gruppen in diesen Gruppen, die ich da gerade genannt habe. Und dann wurde sie teilweise auch nicht mehr gerne gesehen bei diesen Jahrestagen. Also das war ganz dynamisch. Auf den einzigen wichtigen politischen Punkt ist vielleicht noch, dieses Ereignis war unmittelbar nach einem Regierungswechsel hier in Nordrhein-Westfalen. Also die Landesregierung von Hannelore Kraft damals, 2010, die war erst gerade im Amt, frisch vereidigt. Und insofern gab es sozusagen für dieses Ereignis, wenn wir das jetzt politisch mal sehen würden, den Oberbürgermeister von Duisburg, Adolf Sauerland, habe ich ja gerade schon genannt, aber auf Landesebene gab es sozusagen mehrere Verantwortliche. Also Schwarz-Gelb, die Vorgängerregierung, die war ja genauso in dieser Planung mit betraut. Und dann eben ein paar Tage lang oder wochenlang gab es eben schon diese rot-grüne Minderheitsregierung. Und das führte am Ende vielleicht auch, sagen zumindest Kritiker dazu, dass es am Ende keinen Untersuchungsausschuss gegeben hat. Wenn man heute mit handelnden Akteuren von damals spricht, auch mit Personen, die sagen durchaus kritisch, ja, das war ein Fehler. Und es gibt ja jetzt auch noch Forderungen, beispielsweise von Nebenklageanwälten. Julius Reiter aus Düsseldorf ist dort einer, der sagt, der Landtag in Nordrhein-Westfalen, der muss sich mit diesem Thema jetzt nochmal beschäftigen und muss nochmal eine Sitzung abhalten, um sich eben mit den Ergebnissen dieses Prozesses, aber auch ein Stück weit mit der Aufarbeitung beschäftigen. Aber auch da war es bisher so, die Politik ein bisschen gefesselt, weil sie immer wieder eben auf diesen laufenden Strafprozess verwies und hat gesagt, wir können der Justiz ja nicht reinreden oder vorgreifen. Mal sehen, ob es dann, wenn dieses Verfahren jetzt entweder irgendwann im April, Mai, Juni oder dann spätestens nach der absoluten Verjährung im Juli zu Ende ist, ob es dann soweit kommt, werden wir sehen.
Aber dass es ohne Verurteilung zu Ende geht, das ist für dich klar, oder?
Weil da deutet ehrlich gesagt alles darauf hin. Nochmal ganz kurz zum technischen Ablauf. Also es ist jetzt bis Montag, 10 Uhr, hat das Gericht eine Frist gesetzt. Bis dahin sollen sich alle Beteiligten, vor allem eben natürlich die Angeklagten, noch äußern. Sollten sie jetzt diesem Vorschlag des Gerichtes zustimmen, dann ist das nicht automatisch bedeutend damit, dass es dann ohne Urteil mit so einer Einstellung endet, sondern die finale Entscheidung, die liegt letztendlich immer noch beim Gericht. Und das Gericht selbst hat gesagt, Ihnen ist es wichtig, dass es eben noch mal so einen abschließenden Tag gibt. Da müssen wir gucken, wann der Corona-bedingt stattfinden könnte. Aber indem sie eben begründet, warum und die Erkenntnisse bisher zusammenträgt, weil sie eben schon das öffentliche Interesse letztendlich sieht.
Moritz, vielen Dank.
Gerne.
So, das war's wieder für heute. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder natürlich auch Lob haben, dann können Sie die gerne loswerden. Und zwar am besten, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, und zwar an dertag@deutschlandfunk.de. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie entspannt, bleiben Sie gesund. Ich bin Philipp Mayr, bis bald und tschüss.